So, jetzt steigen wir ein in den zweiten Teil unseres Podcasts mit Michaela Schaffrath über ihre 80er Jahre. Sie wird uns jetzt gleich was über Eierlikör erzählen und ich kann euch sagen, es wird sehr, sehr spannend, sehr lustig werden und wir werden einiges erfahren, darunter auch ihre Lügen und Wahrheiten und etwas ganz Besonderes. Ihr erfahrt auch noch, welchen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde ich als Kind in einer völlig wahnsinnigen Aktion getoppt habe und was das mit Michaela zu tun hat. Wir haben jetzt schon zweimal das Thema Eierlikör gestreift. Zwei Fragen habe ich dazu. Also erstens mal, es scheint so zu sein, als ob du den ganz erfolgreich verkaufst. Und zweitens, was sagt Udo Lindenberg dazu?
Frage 1, ja, wir verkaufen den wirklich in der Tat erfolgreich und wir hätten ja auch nie damit gerechnet, dass das so knallt. Also man muss ja wirklich sagen, der Eierlikör ist aus der Corona-Zeit geschuldet, also entstanden. Wie ihr das Problem ja auch kennt und viele andere ja auch, die in der Kulturszene tätig sind, also unter anderem, aber die Kultur hat es halt zu Corona-Zeiten wirklich arg gebeutelt, sind wir beide, also mein Mann und ich, auch von 100 auf 0 runtergebremst worden, von einem Tag auf den anderen. Alle Jobs weg, ja, da musste man sich irgendwie mal wieder neu erfinden. Ich habe mich zwar in der Zeit auch viel mit Synchron und Hörspielen, Hörbüchern und sowas über Wasser halten können, aber trotzdem, ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber so die ersten 3 Monate, als das so losging mit dem Lockdown, da dachte man, ach, das ist ja mal ganz nett. So viel zu Hause, ne? So ein bisschen eine ruhige Kugel schieben, kannst du mal ein paar Bücher lesen, die liegen geblieben sind, kannst du mal ein paar Serien gucken, die auch noch nicht geguckt wurden und genießt einfach mal die Zeit der Zweisamkeit zu Hause. Irgendwann war mir das aber auch zu wenig und Carlos auch. Also wir sind halt beide sehr umtriebige Menschen und selbst und ständig, ne? Und dann auf einmal, wenn du dann ausgebremst wird und gar nichts mehr machst, geht dir das auch irgendwann mal auf den Zeiger. Und dann kam im November 2020 kam Carlos bester Freund zu uns, der hat uns bei der Sanierung vom Haus geholfen und hatte auf einmal 28 Eier von seinen glücklichen Hühnern dabei. Stellte mir die auf den Tisch und sagte, mach mal was damit. Dann habe ich gesagt, also so viel Rührei kann ich nicht machen und Kuchen backen auch nicht. Und dann hatte Carlos halt gesagt, lass uns doch mal Oma Marthas Eierlikörrezept ausprobieren. Wir hatten das beim Entrümpeln des Hauses vor über 3 Jahren hatten wir das auf dem Dachboden gefunden. Zwischen in der Kiste, so zwischen alten Fotos, Testamentsentwürfen und Fotos vom Haus und Fotos von Oma Martha und Opa Hermann. Und Opa Hermann war Fleischermeister. Und der hatte auch da ein Kochbuch uns verewigt und da war auch der Zettel mit Oma Marthas Eierlikörrezept drin. Ja, ich sag immer, es gibt keine Zufälle. Das ist Schicksal gewesen, dass wir dann angefangen haben, diesen Eierlikör erstmal zu produzieren zu Hause, erstmal für den Hausgebrauch nach Oma Marthas Originalrezept. Dann haben wir das zu Weihnachten 2020 an ein paar Leute verschenkt, unter anderem auch an den Chefredakteur vom Stadtmagazin Bremen, für das ich auch jeden Monat eine Kolumne schreibe. Und der hat dann im Januar 2021 gesagt, der ist so genial, dieser Eierlikör, ihr müsst den auf den Markt bringen. Dann habe ich den nur mit großen Augen angeguckt und gesagt, wie jetzt mal auf den Markt bringen? Ja, ihr müsst den verkaufen. Ich sage, entschuldige bitte, ich bin kein Spirituosenhersteller, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich da machen muss. Das war einfach so just for fun. Der ist großartig, ich unterstütze euch dabei. Wir bringen jetzt hier Michaela Schaffraths Eierlikör raus. Und das ist das Schöne zum Beispiel auch an Bremen. Kleine Stadt, kurze Wege und hier zählt halt echt ein Handschlag. Ne? Der hat mich mit 2, 3 Leuten, hat er uns bekannt gemacht, die halt mich dann wiederum zu einer Destille weitervermittelt haben und die dann jetzt nach Oma Marthas Rezept den Eierlikör herstellen. Und dann sind wir damit auf den Markt gegangen, Ostern 2021. Und wir sind jetzt im zweiten Jahr und haben mittlerweile 3 Sorten. Ne? Also Marzipan, die Originalgeschichte mit Vanille, damals seit letztes Jahr Weihnachten Marzipaneierei und jetzt seit Sommer diesen Jahres die Sanddorneierei. Und es nimmt kein Ende, das ist toll. Und Udo Lindenberg hat ihn noch nicht probiert.
Den kann man auch im Laden kaufen oder kann ich den nur online bestellen dann?
Also es ging erstmal nur online los. Ich habe dann also ein Unternehmen gegründet. Also ich bin jetzt auch noch Unternehmerin, habe einen eigenen Online-Shop, also michaela-schaffrath.shop. Da kann man den kaufen und mittlerweile habe ich auch noch einen eigenen Wein dazu, einen Rotling von der Mosel, den Liebenswert. Mittlerweile haben wir aber auch einige stationäre Geschäfte, die ihn verkaufen. Es gibt einige Edeka-Läden, die ihn verkaufen. Wir haben jetzt ganz neu, ganz aktuell Marktkauf mit als neuen Vertriebspartner. Es gibt einige Sterne-Gastronomen, die den Eierlikör haben und also wirklich deutschlandweit verteilt, vom hohen Norden bis runter in den tiefen Süden. Wir haben sogar einen Vertrieb in der Schweiz.
Mega.
Bulls Coffee heißt er. Mhm. Und wir hätten, also mein Mann und ich, wir hätten nie damit gerechnet, dass das irgendwann mal so ein Standbein wird und ja, unser Baby und wir machen das alle selber, ne? Also wir sind echt so eine Zwei-Mann-AG. Also irre. Mhm. Es macht auch so viel Spaß, weil es halt unser Baby ist, ne?
Ich liebe Eierlikör. Tolle Idee auch. Also.
Ach, ehrlich?
Ja, mega.
Da sollte ich mir mal vielleicht ein Päckchen zusammenpacken. Ne? Wir machen einfach so Care-Paket-mäßig. Ja. Ihr schickt die ganzen CDs und dafür gibt es dann mal ein Eierlikör.
Ja, genau. Romane, CDs, kriegst du alles. Da unterm Weihnachtsbaum wird kein Platz mehr sein.
Dortmund und Duisburg ist doch gar nicht so weit weg, ne?
Nee.
Oder? Nee. Nicht wirklich.
Nee.
Weil in 2 Wochen spiele ich ja Duisburg.
Nee.
Den würde ich mit der Klatsche.
Ja, komme ich nicht besuchen.
Aber wenn ihr Lust und Zeit habt, hier kommt vorbei. Guckt euch den Mönch mit der Klatsche an. Das nächste Theaterstück.
Und das ist dann Tourneetheater, so wie ich es verstanden habe? Also geht quasi in Deutschland auf Tournee?
Also angefangen haben wir 2020 mit dem Stück in Bonn. Da hatten wir sozusagen Uraufführung, also auch Corona geschuldet, weil das ist echt so ein Corona-konformes Stück, 2-Personen-Stück mit wenig Aufwand, halt mit einer großen Leinwand und mit einigen Requisiten. Und der Mönch mit der Klatsche ist eine Hommage an die alten Edgar Wullis-Filme.
Mhm. Cool.
Also die alten, ne? Die Originalen, so mit Fuchsberger, Kinski, Eddie Arendt und so. Und mein Kollege Stefan Keim und ich, wir spielen beide insgesamt 11 Rollen. Mhm. Also ich 5, er 6 Rollen. Und wir schlüpfen halt auf der Bühne immer wieder in diese Rollen. Also die Zuschauer bekommen den Rollentausch auch immer mit.
Cool.
Ja, das hatten wir halt sehr erfolgreich, haben wir das gespielt in Bonn. Wir waren auch mit dem Stück schon auf den AIDA-Schiffen, haben da das Entertainment gemacht. Es geht auch im nächsten Jahr weiter. Also die AIDA hat uns nochmal jetzt gebucht für nächstes Jahr für ein paar Reisen. Und wir gehen, wie gesagt, jetzt im Herbst geht's auf Tournee, geht's los. Dann nächstes Jahr im Frühjahr wieder damit auf Tournee und im Herbst nächsten Jahres. Also wir sind damit ganz schön ordentlich unterwegs.
Sehr schön. Aber in die Schweiz kommst du nicht zufällig?
Nee, leider nicht. Wobei ich die Schweiz ja wirklich liebe, ne? Also ich mache zum Beispiel auch sehr gerne in der italienischen Schweiz Urlaub am Lago Maggiore. Mhm. Also das ist schon ganz, ganz toll da in Ascona, die Ecke.
Mhm.
Ich habe schon mal in der Schweiz gespielt, in Basel.
Mhm.
Aber lange her. Mit meinem allerersten Theaterstück mit Hans-Jürgen Bäumler zusammen. Den müsst ihr euch ja auch noch was sagen, ne?
Ja.
Das war Zärtliche Machos, hieß das Stück.
Als wir im Vorfeld mal telefoniert haben, da warst du ja gerade auf einer riesigen Campingtour. Das heißt, du hast ja auch erzählt, dass du sehr gern campst. Das heißt, du warst mit Sicherheit auch in Lago Maggiore schon campen gewesen, oder? In der Schweiz.
Nein, leider noch nicht, ehrlich gesagt, weil das ist ja schon ein ordentlicher Ritt, ne? Von Bremen war eben so an Lago Maggiore, da bist du schon ein paar Tage, also nicht Tage, aber ein paar Stunden unterwegs. Nee, da ist es in der Tat so, da bevorzuge ich eher das Hotel. Aber ansonsten sind wir wirklich große Campingliebhaber. Wir haben ein Mercedes G-Modell mit einem Dachzelt obendrauf.
Oh.
Also wir lieben halt auch Naturcamping. Also am liebsten zu irgendwelchen wirklich naturbelassenen Campingplätzen mit relativ wenig Besuch. Also ich mag jetzt nicht diese Teile, wo da so 2.500 Gäste oder sowas sind, sondern eher die etwas kleineren, naturbelassenen Campingplätze bevorzugen wir eher. Ja, und dann wird alles gepackt. Also wir sind bestens ausgestattet, was Camping angeht. Von Wasserziege über Gaskocher, über, wir haben eine Markise und alles am Auto und wie gesagt unser Dachzelt immer dabei und dann geht's ab. Ne?
Mega.
Das ist so für mich auch so das Wunderbare so zum Runterkommen. Das ist halt genau der krasse Gegensatz zu den, ich sag mal, ja, zu diesem roten Teppich da sein und Schiller, Glamour, Tamtam und so. Und dann, das brauche ich in regelmäßigen Abständen mal genau die andere Richtung.
Ich war dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben, also jetzt freiwillig campen und habe mir ein Dachzelt gekauft und bin einmal quer durch Frankreich gefahren.
Ja.
Über die Alpen drüber und auf der anderen Seite bis Saint-Tropez dann wieder runter. Und
Und
alles mit dem Dachzelt, also mega.
Schon schön.
Ich habe ein Clubman und ich war
okay. Die Show,
da waren Leute mit 150.000 Euro Wohnmobilen und 200.000 Euro Wohnmobilen und alle standen vor dem Mini und fragten sich, wie das wohl gehen mag. Mit dem Dachzelt da drauf. Das war echt die Show, wirklich.
Ich versuche es mir auch gerade vorzustellen, das sieht bestimmt sehr witzig aus. Also weil so ein Mini, da rechnet man ja nicht wirklich mit, dass da noch einer ein Dachzelt drauf macht. So wie damals früher, haben doch die auf dem Trabi auch noch ein Dachzelt drauf gemacht. Ja, genau. Kennt ihr noch aus dem Film Go Trabi Go, oder? Genau.
Ging ja auch. Da gab es ein Klassikmodell irgendwie im Osten, was sie alle hatten. Da gab es einmal dieses so ein Faltwohnwagen als Anhänger und einmal dieses Dachzelt für ein Trabi. Ja. Das war
die. Aber diese Faltwohnwagen, die sind super. Die gibt es ja heute auch wieder. Es gibt so einen Hersteller, ich glaube, die heißen Tree Dog oder so. Und die haben so ein ganz tolles Zelt. Das ist jetzt natürlich dann in dem Sinne kein Dachzelt, ne, weil es nicht auf dem Dach ist.
Ja.
Aber du nimmst das als Anhänger mit und dann klappst du es einmal auf und schwuppdiwupp hast du eine super Liegefläche und hast auch noch ein Vorzelt dabei. Also das macht schon Spaß. Ich liebe Campen einfach. Das ist
auch mega geil.
Das ist so ursprünglich, ja, und so mit Natur verbunden und einfach schön. Und wenn wir da auf dem Dach liegen, in unserem Dachzelt und du wachst morgens auf und die Vögel zwitschern und du guckst dann noch irgendwie aufs Wasser oder so, das ist schon schon toll. Möchte ich auch nicht missen.
Aber warst du in den 80ern auch campen?
Nee, da haben wir nur bei meinen Eltern hinten auf dem Grundstück mal gezeltet. Mhm. Also da haben wir natürlich alle mal irgendwie so Zelte aufgebaut. Und wir haben einen riesen Freundeskreis gehabt, mein Bruder und ich. Und dann kamen sie immer alle und haben aber Fußball gespielt und gezeltet oder ab in den Wald, Räuber und Gendarmen gespielt und solche Sachen halt. Ne? Aber naturverbunden war ich schon immer. Ich bin relativ nah auch bei einem Waldgebiet aufgewachsen. Und nach der Schule nach Hause, Hausaufgaben, tschüss Mama, ab in den Wald und dann kam man halt abends erst wieder nach Hause. Also Natur mochte ich schon immer gerne.
Ich war in den 80ern campen, so mit Fahrrad, ne, hingefahren, Satteltaschen und Zelt. Und naja, also ich, wenn wir heute campen gehen, dann wir sind so diese Snobs, die sich immer ein Bungalow mieten dann mit den Kindern.
Also das ist ja schon, also so richtig campen ist das ja dann nicht, ne?
Genau, aber ich habe es halt in den 80ern wirklich so durchgemacht, ich muss nicht mehr auf dem Boden liegen und alles wird nass. Und
ja, im Dach liegst du ja nicht auf dem Boden.
Ja, ich habe doch gar kein Auto, wie soll ich das machen ohne Auto?
Ach so, ja, das ist dann wiederum
schwierig. Das ist ein Problem, ja, das stimmt.
Ja, siehst du, da geht's schon los.
Kein Auto?
Nee, in der Schweiz kannst du ja alles mit dem Zug machen.
Ja.
Ich habe das verkauft, als ich in die Schweiz gezogen bin. Wir hatten da in einer Altstadt in Bern gewohnt, da kannst du gar nicht parken, auch als Anwohner nicht. Da wäre der nächste Parkplatz ungefähr so 800 Meter weg gewesen.
Da latscht der Jan Wolf, ja. Also ich sag mal so, ich bin schon auf mein Auto angewiesen, ganz ehrlich, alleine durch die vielen Kilometer, die man halt beruflich so fährt. Ne? Also sei es jetzt also auf Tournee, jetzt habe ich an Jedermann gespielt, wie du eingangs gesagt hast, in Belitz. Und wenn man dann mal ein paar Tage von zu Hause weg ist, dann nimmt man da schon ein bisschen mehr Kram mit. Ne? Also wenn Frau Schaffert in eine Theaterwohnung einzieht, da ist schon ordentlich Gedöns dabei. Ne? Das könnte ich im Zug oder so gar nicht mitnehmen. Also es geht gar nicht. Ich fahre auch ehrlich gesagt gerne Auto. Es ist natürlich auch weniger geworden. Und ich muss sagen, hier in Bremen sind die Straßenbahnanbindungen auch super. Beziehungsweise im Sommer auch aufs Fahrrad und ab in die Innenstadt, weil ich wohne nicht so weit von der Innenstadt entfernt. Also hier kann man auch schon öfter aufs Auto verzichten. Mhm. Was ja im Moment auch bei den derzeitigen Spritpreisen hier und da auch echt angebracht ist. Ist das in der Schweiz eigentlich auch so teuer? Ach ja, gut, wenn du kein Auto fährst, weißt du das wahrscheinlich gar nicht so.
Also ich habe mitbekommen, dass hier auf dem Dorf die Tankstelle eine ganze Zeit lang die Preise in Euro angegeben hat, statt in Schweizer Franken, was ein ziemliches Sakrileg ist in der Schweiz. Oh. Damit es billiger wirkt, insofern wird es auch sehr teuer gewesen sein. Ja. Weißt du, in der Schweiz redet man nicht über Geld.
Das stimmt, man hat es einfach nur. Ne?
Ja, insofern...
Weißt du, die fahren da zur Tankstelle, bezahlen 8 € den Liter und geben dann noch irgendwie 20 € Trinkgeld irgendwie, weil sie denken, ach komm, scheiß drauf. Michaela, wo wir uns gerade so schön bewegen, lass uns mal eben ganz kurz ein Quickie machen.
Ach, sowas mache ich nicht.
Das ist der Disco 80 Quickie, da wird man auch nicht schwanger von, versprochen.
Aus dem Alter bin ich auch raus. Ja gut, ich bin dabei. Ausnahmsweise.
Mach mal ganz schnell, du musst ganz schnell antworten. Schnitzel oder Currywurst?
Oh, das ist gemein. Currywurst.
Okay. Brad Pitt oder George Clooney?
Oh, Brad Pitt.
Ja?
Ja?
Verstehe ich nicht. Heidi Klum oder Claudia Schiffer?
Claudia Schiffer.
Ja.
Also, ja. Ich würde ja Herrn Pitt und Clooney beide, aber geht ja nicht. Ich habe ja nicht beide. Die sind beide schnuckelig.
Mac oder PC?
Hä? Mac. Das war jetzt nicht so schnell.
BMW oder Mercedes hast du gerade schon beantwortet.
Mercedes.
Ne? Mhm. Ja, okay, danke. Das waren die Sachen, die ich unbedingt wissen wollte.
Also da waren so ein paar Sachen dabei. Ich liebe auch Schnitzel, ne? Schnitzel und Schnitzel mit Currywurst würde ich gerne machen. Und Clooney mit Pitt.
auch wenn das neu ist, aber es gibt so Momente im Leben, da muss man sich entscheiden.
Ich weiß, ja, da habt ihr vollkommen
schlimm
recht.
Schlimm genug, oder?
Man kann nicht alles im Leben haben, das ist auch in Ordnung so. Ja, manchmal hat man so Gewissenskonflikte, wo man so denkt, ja, beides wäre schön, aber man kann, glaube ich, glücklich und dankbar sein, wenn man einen Teil davon nur hätte oder hat. Ja, also von daher ist das immer noch Jammern auf hohem Niveau.
Aber es liegt in der Natur des Menschen, dass man alles haben will, ne?
Ja, ich würde mich gar nicht mal so beschreiben, so dass ich alles haben will. Also ehrlich gesagt bin ich ein ziemlich genügsamer Mensch. Also ich gab natürlich Zeiten, da war das auch ein bisschen anders. Da wollte man alles und so fort, ja. Aber das ist zum Beispiel das Schöne am Älterwerden. Also ich persönlich für meinen Teil empfinde das als ganz angenehm. Erstmal wird man wesentlich gelassener und man hat ja doch in seinem Leben schon einiges erreicht. Und wie ich auch schon eben sagte, mein Leben reicht eh für drei. Also von daher habe ich da schon ganz, ganz viel in meinem Leben gehabt und bin für alles sehr, sehr dankbar.
Schön, dass du das sagst, weil ich wollte dich gerade fragen, ob du Angst vorm Älterwerden hast.
Nö, überhaupt nicht. Also ich habe keine Angst vorm Älterwerden. Ich hoffe auch, dass ich alt werde. Ich möchte richtig schön alt werden und vor allen Dingen auch mit Carlos. Wir wollen beide sehr alt werden zusammen. Das Einzige, was halt so ein bisschen am Älterwerden nervt, so ein bisschen, ist halt so dieses, man steht halt morgens auf und es tut einem irgendwie alles weh, ne? Also so Nacken, Rücken, so Sachen halt, ne? Aber gut, das gehört auch irgendwie dazu. Aber alles andere am Älterwerden finde ich toll. Und vor allen Dingen, dass man viel gelassener und entspannter wird. Also ich für meinen Teil auf jeden Fall.
Und du bist ja viel als Schauspielerin aktiv und ich bin selbst auch Drehbuchautor und höre häufiger, dass Frauen ab einem gewissen Alter sehr schwierig ist, dass sie Rollen bekommen im Fernsehen, obwohl das Publikum ja noch viel, viel älter ist. Ist es bei dir auch so?
Also es ist schon in der Tat so, das ist ja also auch bekannt, das ist ja kein Geheimnis, wenn man das so ausplaudert, dass es in der Tat ab einem gewissen Alter schwieriger wird, für uns Frauen an Rollen zu kommen. Also wir haben ja sowieso nicht unbedingt, was Rollen angeht, eine Gleichberechtigung in der Filmbranche. Es wird ja doch noch tendenziell mehr in die männliche Richtung besetzt, wobei sich das jetzt mittlerweile doch glücklicherweise alles ein bisschen auflöst und es alles ein bisschen gleichberechtigter wird. Mhm. Auch im Bereich Regie, ne, und auch hinter der Kamera, Drehbuch und sowas alles, da tut sich schon einiges. Mhm. Aber ja, man muss definitiv sagen, es gibt einfach zu viele von uns. Also es gibt zu sehr viele Schauspielerinnen in meinem Alter, die, sagen wir mal, mein Äußeres haben und auch einen sehr, sehr guten Job machen. Und ganz ehrlich, wenn man nicht wirklich zu der A-Liga der Schauspieler gehört, sollte man sich auf jeden Fall mindestens noch ein weiteres Standbein irgendwie anschaffen. Weil sonst wird das sehr schnell deprimierend. Also ich persönlich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe sehr, sehr gut zu tun. Mhm. Da trägt natürlich das Theater auch sehr viel dazu bei. Also ich bin ja jetzt seit mittlerweile 22 Jahren Schauspielerin und seit 12 Jahren Theaterschauspielerin. Mhm. Und ich bin froh, dass ich den Spagat da sehr, sehr gut schaffe. Zu beidem, ne? Also ich, wie gesagt, ich darf überhaupt nicht jammern. Mir geht's super. Ich bin bis Ende nächsten Jahres verplant. Mhm. Und das ist ein tolles Gefühl. War aber auch nicht immer so, ne? Also man muss sich auch das hart erarbeiten. Mhm. Und vor allen Dingen darf man sich auch nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Man muss auch da immer wieder Netzwerke pflegen, sich auch immer wieder in Erinnerung rufen und immer wieder dranbleiben und bloß nicht ausruhen. Aber ich mache das ja gerne. Ich bin ja ein sehr geselliger Mensch und bin da auch sehr zuverlässig, was die Netzwerkpflege und so angeht. Und ich ernte jetzt wirklich das, was ich viele, viele Jahre gesät habe. Mhm.
Und war MeToo, war das ein Thema gewesen? Also in Deutschland war das ja nicht so hoch gekocht wie in der USA, aber es gab ja auch einige Fälle, ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber hat dich das irgendwie betroffen oder nur so aus Erzählungen? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich persönlich habe keinerlei Geschichten in dieser Richtung. Also mir ist das in keinster Weise passiert. Ich habe in den 22 Jahren, in denen ich jetzt in diesem Business bin, immer mit Respekt begegnet worden und keine irgendwelche Anmachen von irgendwelchen Seiten und so. Ich meine, ist natürlich schlimm, dass es sowas halt auch gibt, ne? Und das hat ja wirklich auch, ist ja dann von Amerika auch so rübergeschwappt Und natürlich ist es auch gut, dass es ein Thema ist, ja, und dass auch darüber gesprochen wurde. Aber ich persönlich habe da glücklicherweise keinerlei schlechten Erfahrungen gemacht. Gott sei Dank.
Finde ich jetzt speziell in deinem Fall interessant.
Ah ja, du meinst jetzt aufgrund der 2 Jahre in der Erotikbranche, oder?
Ja, ich hatte jetzt gedacht,
dass die Leute gedacht haben, ja,
dass viele Männer damit vielleicht gar nicht umgehen können.
Vielleicht auch, weil sie nicht damit umgehen können. Das ist ja, ja, vielleicht auch so ein Ding, ja. Vielleicht hat das auch was mit Angst zu tun. Ja. Also was heißt Angst, aber mit Berührungsängsten. Und die haben sich wahrscheinlich bei mir nicht getraut. Keine Ahnung, wie ich das interpretieren soll. Aber wie gesagt, ich kann wirklich nichts Schlechtes berichten. Ganz im Gegenteil. Mhm. Was mir immer wieder natürlich passiert, ist das Interesse an der Zeit und an diesen, es waren ja nur 2 Jahre, ne? Aber das Interesse an diesen 2 Jahren ist natürlich, gerade in der Anfangszeit, als ich den Wechsel vollzogen habe, war natürlich riesig, ne? Weil die Leute alles wissen wollten, wie man dazu kommt, wie man auch wieder davon wegkommt und dass das für mich natürlich kein leichter Einstieg war und mir wurde auch nichts geschenkt. Ganz im Gegenteil, also ich muss mich immer doppelt beweisen.
Glaube ich, ja.
Das ist für die Leute doch immer wieder interessant. Und die Frage immer so, ah, wie hast du das eigentlich geschafft und so. Ja, das hört sich bei mir immer so an wie so eine wunderbare Geschichte, wo alles glatt gelaufen ist. Ist es aber nicht, ne? Also ich habe auch einige Fehler gemacht. Und ich finde es auch total legitim, Fehler zu machen. Mhm. Ganz im Gegenteil, man sollte sogar auch Fehler machen. Und man sollte daraus lernen und selbst reflektieren. Und möglichst den Fehler nicht nochmal ein zweites Mal machen. Ja. Das ist so die Essenz aus dem Ganzen, ne, die ich daraus ziehe, dass man sicherlich, ich finde, man muss auch mal auf die Schnauze fallen. Mhm. Jetzt nicht so immer so krass,
ja,
aber es prägt einen ja auch, ne? Und es macht einen auch zu dem, was man heute ist.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, auch die Fehler prägen uns. Auch meine 10 Jahre als Kinderkrankenschwester, ja, zum Beispiel, da bin ich so wahnsinnig dankbar für, weil mich dieser Beruf natürlich wahnsinnig viel Demut und Dankbarkeit gelehrt hat. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so mit mir im Reinen oder auch so dankbar für jeden Tag, den man aufwacht, mit einem wunderbaren Mann an seiner Seite, mit einem Job, den man liebt, mit einem Freundeskreis, mit einer Familie und so. Ich sage euch ganz ehrlich, ich brauche nicht mehr. Brauche einfach nicht mehr. Also bin schon so reich beschenkt mit all dem, was ich habe, dass ich wirklich total genügsam bin und auch jeden Tag dankbar dafür, für das, was ich habe. Und ich habe ja immer noch Kontakt zum Krankenhaus, also zum Kinderkrankenhaus, in dem ich gearbeitet habe in Frankfurt. Und das habe ich ja auch unterstützt damals mit dem Geld, was ich bei Wer wird Millionär gewonnen habe. Und ich bin seit 12 Jahren Schirmherrin der Patientenorganisation für angeborene Immundefekte. Und da geht mir einfach das Herz auf, dass ich halt zum einen mit meiner Erfahrung als Kinderkrankenschwester im medizinischen Bereich und natürlich auch mit meiner Prominenz sozusagen als Türöffner agieren kann für diese Patientenorganisation und für die Betroffenen, da Türen öffnen, die, sage ich mal, unter normalen Umständen gar nicht öffnen können. Und das finde ich toll, dass ich das alles kombinieren kann. Also die ganzen Jahre meines Lebens vermengen sich und ich mache da irgendwie so das Beste draus. Mhm. Jetzt habe ich aber ellenlang geredet gerade. Ich habe euch totgequatscht.
Nein.
Nein.
Disco-artig.
Eine Frage müssen wir jetzt natürlich noch stellen, vor allen Dingen, weil wir das Thema Dschungelcamp, obwohl es ja kein 80er-Jahre-Thema ist, aber das hatten wir schon mehrfach im Podcast gehabt. Wir hatten ja mit Joachim Witt auch schon gesprochen, der schon mehrfach das Angebot bekommen hatte, aber nie in den Dschungel gegangen ist. Und es war 2-3 Mal war das auch noch gefallen. Wie ist es denn jetzt da so? Ist das, was man im Fernsehen sieht, ein halbwegs realistisches Abbild davon oder sagst du gar nicht? Das, was die Leute sehen und was passiert, ist was völlig anderes.
Doch, also das ist ein realistisches Abbild davon. Also diese ganzen Märchen, die da draußen kursieren von wegen, ja, die sind ja gar nicht in einem Camp und die sind abends im Hotel und da kriegen die was zu essen und so. Nee, das ist schon so, wie man es da sieht. Wir sind da nicht in einem Hotel abends. Das ist ein Camp mitten im australischen Dschungel. Und du schläfst da wirklich auf diesen Pritschen. Du bekommst nur Reis und Bohnen zu essen. Es sei denn, du erspielst dir was. Dann gibt's auch mal ein bisschen Gemüse oder auch mal Kaffee. Und das ist echt hart. Das ist harter Tobak. Also ich als Naturliebhaberin habe da jetzt nicht so meine Probleme mit gehabt. Auch nicht mit wenig Essen. Die hygienischen Umstände waren für mich eigentlich so das Gravierendste, was mir ein bisschen wirklich Probleme gemacht hat, weil man sich da nicht wirklich richtig waschen kann, ne? Also oder duschen. Also die Toilette ist jetzt auch nicht, also es ist wirklich so ein Plumpsklo, ist jetzt auch nicht gerade so empfehlenswert. Aber die Natur war natürlich der Hammer. Mhm. Und wenn du dann da unter freiem Himmel schläfst und du siehst Millionen von Sternen, das ist Wahnsinn. Ich habe das wahnsinnig genossen. Und mir hat das Camp ja in keinster Weise geschadet. Ja, ganz im Gegenteil. Also ich bin ja da als Zweitplatzierte dann rausgegangen, womit ich persönlich ja nie gerechnet hätte. Und für mich war es eine tolle Erfahrung. Und ja, ich sage auch ganz ehrlich, wie es ist, ich brauchte halt damals auch das Geld. Und das hat mich auch gerettet. Ne? Mhm. Und ich bin der Meinung, dass der Großteil der Teilnehmer wegen des Geldes da reingeht. Das glaube ich einfach. Und
was ja auch völlig legitim ist. Also
ja, ja, klar. Ich finde das auch wichtig. Und ich finde, da sollte man auch ehrlich bleiben und das halt so sagen. Und der Zeitpunkt war eigentlich ideal. Also mir ging es halt finanziell richtig schlecht. Und da kam halt das Dschungelcamp um die Ecke, die Anfrage. Und ja, ich hatte damals halt auch viele Schulden und die konnte ich damit, mit meiner Gage, konnte ich die bezahlen halt. Ne? Also für mich kam das genau richtig. Dass dann auch meine weitere Karriere positiven Verlauf nahm, das konnte man im Vorfeld ja nicht wissen, was daraus erwächst. Oder das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie RTL dich darstellt, ne? Wie sie dich darstellen wollen. Und wir hatten halt einfach ein tolles Camp. Wir hatten tolle Mitbewohner. Wir waren ja auch überhaupt nicht zickig oder bösartig miteinander. Ganz im Gegenteil. Wir wurden ja immer als das Kuschelcamp bezeichnet, weil wir alle irgendwie zusammengehalten haben und uns einfach eine nette Zeit da gemacht haben im Camp. Und ich denke da wahnsinnig gerne dran zurück. Ich habe da auch viele nette Bekanntschaften gemacht, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Und für mich war es echt eine Bereicherung.
Und wie schmecken jetzt da so die ganzen Tiere, die man da essen muss? Oder ist es an dir vorbeigegangen?
Der Kelch ist an mir vorübergegangen, aber ich habe mich im Vorfeld auf das Dschungelcamp vorbereitet, also noch zu Hause. Also ich habe mich...
Hast du jetzt noch ein paar Maden reingezogen?
Ja, in der Tat. Das ist es. Ich bin in der Tat wirklich zu so einer Filmtierfarm gefahren in NRW. Da habe ich ja noch in NRW gewohnt. Und dann habe ich mich erstmal mit Schlangen auseinandergesetzt und mit Spinnen, weil ich hatte eine extreme Spinnenphobie. Und mit Kakerlaken. Also ich meine, wie gesagt, ich war in der dritten Staffel. Also ich wusste schon so ein bisschen, was mich erwarten könnte. Ich wollte aber trotzdem darauf vorbereitet sein, damit ich mich damit nicht mehr vor Ort auseinandersetzen muss. Und dann habe ich halt auch, wie gesagt, mich mit Kakerlaken auseinandergesetzt und Maden gegessen im rohen Zustand, im frittierten Zustand. Und das war auch gut so. Also ich wusste zum Beispiel diese
Streberin.
Nein, das hat nichts mit Streberin zu tun. Das hat einfach nur was mit guter Vorbereitung zu tun.
Weil Method Acting ist es.
Ja, das ist Method Acting in reinster Form, sage ich euch. Aber ich war da total dankbar, weil vor Ort musste ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Und meine allerletzte Prüfung war dieses legendäre Bad in diesem Glassarg mit 40.000 Kakerlaken. Da ich aber wusste, dass die Viecher nichts tun und nur übelst stinken, habe ich das Ding gewuppt, ne? Also ohne Probleme. Man sollte nur nicht den Mund aufmachen. Und so rumschreien wie Daniel Kübelböcker damals, ne? Das hat man ja so direkt vor Augen. Diese Prüfung wird furchtbar. Also ich habe ja wirklich schon ziemlich bekloppte Sachen gemacht. Hast du ja angesprochen, das Promi-Boxen ja auch, war ja auch so, wo ich ganz, ganz schnell hier gerufen habe.
Ach du Rupert, würde ich auch gerne mal auf die Fresse hauen.
Du, aber eigentlich wollte ich der gar nicht auf die Fresse
hauen. Nee, aber nur wegen ihrer Scheißmusik. Also ich habe nichts persönlich gegen sie.
Ja gut, da gibt es so ein paar, wo ich dann auch noch mal gerne die Handschuhe anziehen würde. Aber ne, Doro ist super nett. Das war ja mein Problem anfänglich. Ich fand die ja total nett. Also ich finde die ja immer noch total nett. Doro ist ja eingesprungen. Ne? Doro war ja gar nicht die Kandidatin, die gegen mich boxen sollte. Das sollte ja eigentlich hier, wer hat denn hier die hier Touch Me hier gesungen?
Ach, Samantha Fox.
Samantha Fox, genau, danke. Jetzt gerade, wo ich das Lied sagte, wusste ich auch wieder, wie sie heißt. Gegen die sollte ich ja eigentlich boxen. Aber die hat sich natürlich auf ominöse Weise 3 Wochen vorher beim Training den Fuß verknackst. Ist klar.
Also da wäre ich zur Vorbereitung, wäre ich zu Florian Silbereisen gegangen, also nicht in die Kleintierfarm, sondern wäre ich zu Florian Silbereisen gegangen und jetzt mal versucht, wie das so ist, da einmal auf die Fresse zu hauen.
Ich bitte nicht.
Aber wir sind böse. Ich bin
egal,
böse.
Du kannst das ja alles sagen, was du möchtest, um Gottes Willen.
Ja.
Also wie gesagt, wenn es da und Mama ginge, würde ich gerne öfter nochmal den Handschuh anziehen. Ich muss sagen, ich habe es jetzt sträflich etwas vernachlässigt, auch durch Corona, aber ich habe das Boxtraining ja immer weitergemacht und ich hatte halt die beste Trainerin schlechthin, ne? Also Gina Halmich hat mich 6 Wochen trainiert.
Ja.
Und das war ein Hammererlebnis. Also anfangs habe ich sie gehasst, ne? Weil ich hatte ja bei ihr gewohnt sogar in Karlsruhe und da bestand mein Leben aus Essen, Schlafen und Trainieren, ja? Mehr war da nicht. Und die stand dann morgens um 7 bei mir schon am Bett und meinte so, aufstehen, jetzt machen wir erstmal eine Runde Ausdauer.
Ja.
Super Idee. Aber heute bin ich ihr sehr dankbar dafür, weil wenn die mich nicht so wirklich rangenommen hätte und so heftig trainiert hätte, hätte ich das gegen Doro nicht gewonnen.
Mhm.
Weil Doro macht seit vielen, vielen Jahren ja auch Kickboxen und sowas. Also die war schon wie eine Furie, hat die auf mich eingeballert. Und ich hätte ja wirklich nie gedacht, dass die wirklich so richtig zuschlägt. Ja, also ich dachte, wir machen uns das ein bisschen nett.
Ein bisschen Kaffee, ne?
Nachdem die mir dann aber zum ersten Mal ordentlich einen auf die Brezel gehauen hatte, da habe ich wirklich geblutet. Also ich hatte wirklich so Rocky-mäßig, ne, Blut geschmeckt.
Mhm.
Und dann hat sie natürlich in mir den Tiger erweckt und dann habe ich sie leider ein bisschen vermöbelt. Das heißt leider. Also ich hatte einfach die bessere Technik. Also ich glaube, ich habe einfach durch Punkte gewonnen.
Mhm.
Auch ein tolles Erlebnis, muss man schon sagen. Und das Boxtraining, ich hatte nie wieder so einen geilen Buddy wie nach dem Boxtraining. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so ein ganzheitliches Training. Also Leute, wer wirklich ein ganzheitliches, tolles Training haben möchte und einen durchtrainierten Körper, macht Boxtraining. Kann ich nur sagen.
Ja, das ist bei uns zu spät jetzt.
Zu spät, ja.
Es ist nie zu spät.
Wobei, ich hab damals mit meinem Bruder, wir hatten so ein Guinness-Buch der Rekorde und der längste Boxkampf der Welt war da drin. Der ging irgendwie, weiß ich nicht, 10 Stunden oder so. Und wir haben den dann selber daheim nachgeboxt. Weiß ich, war 8 und er war 10 oder so. Haben uns also ein ganzes Wochenende daheim hingestellt und haben den nachgeboxt. Und hat mein Vater auf der Schreibmaschine den Text nachgeschrieben. Der legendäre Peter Nein. Kowalczyk und sein Bruder haben 13 Stunden geboxt. Genau, so das sowas haben
Nein.
wir
gemacht. Sehr süß.
Es hat auch irgendwie Spaß gemacht, muss ich sagen, so also im Nachhinein.
Ob das pädagogisch einwandfrei ist, was man
ja. ist. Sag mal ja. so, meine Eltern hatten einen freien Tag.
Ihr wart beschäftigt, aber nach dem Wochenende sah der schon ein bisschen anders aus, oder? Verditscht. Also habt ihr euch richtig getroffen oder habt ihr das nur so?
Naja, weil so Brüder tust ja eh raufen, aber nee, wir haben natürlich, wir haben es eher uns so ein bisschen nett gemacht, so wie du gesagt hast.
Ja,
schön. Aber Idee. Schon die ganze Zeit auf dem Bein und halt so gekämpft und so, aber halt nicht wirklich extrem. Also wir sahen hinterher nicht so schlimm aus, ja, das ging.
Ah, von diesem Kampf habe ich gar nicht, also diesen Marathonkampf da von über 10 Stunden kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es sowas
das war. Ziemlich, also war ja, als wir das gemacht haben, war ja in den 70ern oder Anfang 80er. Das heißt, der war damals schon, das Buch war auch schon älter, also das muss irgendwann 60er oder so gewesen sein, keine Ahnung. Ich muss nochmal schauen, wer das war, wen wir da entthront haben.
Ja, aber wie gesagt, das war auch eine irre Erfahrung, dieses Promi-Boxen. Also ja, das zeigt halt auch wieder, dass ich so abenteuerliche Sachen eigentlich immer ganz nett finde. Und das spiegelt auch wieder meine Jugend und Kindheit wieder, weil ich da auch irgendwie viel unterwegs war. Und klar, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich gedacht habe, ich sollte, glaube ich, eher ein Junge werden. Weil ich halt auch Fußball gespielt habe, mit den Jungs rumgerauft und auf die je höher, umso besser auf Bäume geklettert und so. Das hat sich jetzt mit den Jahren echt gelegt. Also ich habe jetzt irgendwann, ich weiß gar nicht genau, wann das anfing bei mir, ich habe ja mittlerweile voll Höhenangst. Kann auch nicht mal auf eine Leiter steigen, da kann eine Gardine aufhängen, da drehe ich schon durch. Komisch, ne? Was am Alter alles kommt.
Also solange du noch ins Dachzelt einsteigen kannst, geht es noch.
Du, das geht. Und zwar hinten über die Leiter und den Reservereifen. Das geht schon noch. Ja. Und unser Haus hat auch viele Treppen, wie gesagt, 2 Etagen. Da muss man auch in Bewegung bleiben. Also mein Vater hat immer gesagt, Bewegung ist die beste Therapie.
Da hat er ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Ja.
In der Tat.
Ich habe jetzt noch eine einzige Frage, bevor wir zu den Lügen und Wahrheiten kommen. Ja? Und zwar, du hast ja auch mal in einem Musikvideo mitgespielt mit den Toten Hosen. Mhm. Das wollte ich vorhin schon kurz ansprechen, weil das heißt ja, warum werde ich nicht satt? Ja. Wo was vom Thema, dass man nicht zu viel bekommen kann und so. Das hat Wim Wenders hat es gedreht. Mhm. Weißt du, wie das zustande gekommen ist?
Ach, das war mega. Also das lief über meine damalige Schauspielagentur. Ich bin ganz offiziell angefragt worden von der Produktion. Mhm. Ob ich Interesse hätte, bei dem Video mitzumachen. Tote Hosen fand ich schon immer total cool. Und interessanterweise habe ich dieses Video auch vor kurzem erst nochmal ausgegraben und auch in den sozialen Netzwerken gepostet, weil ich es einfach irgendwie, ich hatte eine Doku gesehen auf Arte über die Toten Hosen. Mega interessant.
Mhm.
Und da fiel mir ein, da war ja mal was, ne? Und mit Wim Wenders zu arbeiten war natürlich klasse. Also im ersten Moment ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, als ich gehört habe, dass Wim Wenders Regie machen soll. Aber der war so mega nett und so entspannt und es war so toll, mit ihm zu arbeiten. Der hatte eine extrem tolle Herangehensweise, dir oder mir in dem Fall auch klar zu machen, was er für eine Vorstellung hat. Und da gibt es ja in dem Video so eine Schlussszene, wo ich völlig verheult mit dem kompletten Make-up irgendwie vorm Spiegel stehe und auch nochmal, warum werde ich nicht satt, Brille. Und die stand eigentlich nicht im Drehbuch. Die ist sozusagen in der Zusammenarbeit entstanden, weil Wim meinte, komm, wir machen das noch. Ich finde das irgendwie ein total cooles Ende. Das war toll. Ich finde das Video heute immer noch sehr gelungen. Und man muss es auch so sagen, wie es ist. Erschreckenderweise ist der Titel immer noch aktueller denn je. Ne? Ja. Also, warum werde ich nicht satt? Ja, die Frage sollten sich viele Leute einfach mal stellen. Also, es gibt ja so Songs. Wir waren zum Beispiel letzte Woche auch bei Reinhard May auf dem Konzert in Hannover. Ja. Und Reinhard May gehört ja für mich auch zu einer der größten deutschen Liedermacher überhaupt. Und man muss sich das echt vorstellen. Der stand ganz alleine mit seiner Gitarre auf einer Riesenbühne. Ja, ganz alleine. Ohne Schnickschnack, ohne Band, ohne also gar nichts. Nichts mit Feuerwerk, Blitzen, Getanze und keine Ahnung was, sondern wirklich nur der pure Reinhard May. Und er stand auch, der hat noch nicht mal gesessen, sondern er stand 2 Stunden auf der Bühne, also mal mit ein bisschen Pause dazwischen.
Ja.
Und der hat ja auch so ein Portfolio an sensationellen Liedern, die auch schon so viele Jahre auf dem Buckel haben, aber trotzdem immer noch so brandaktuell sind, als hätte er es gestern geschrieben halt. Ne? Und solche Art von Musik mag ich halt auch sehr gerne, wo man auch einfach mal seine Birne ein bisschen einschalten muss und viele Dinge hinterfragen kann.
Ist auch ein cooler Typ.
Ja, ist er. Ist er wirklich. Hm. Er wird ja auch schon 80 jetzt, ne? Wahnsinn. Also wirklich irre. Bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Und der ist ja wirklich auch 1:1, wenn du den live hörst, wie auf CD, LP oder wie man den auch immer zu Hause rumliegen hat. Und wirklich auch ein ganz, ganz toller Mensch. Ich hatte auch mal das Vergnügen, ein paar Takte mit ihm zu wechseln. Ein ganz ruhiger, zurückhaltender, sehr bescheidener Mann. Aber wirklich ein toller, sympathischer Mensch. Also auch eine Bereicherung.
Ich glaube, der hatte immer das Problem, dass er als deutscher Künstler, der Deutsch gesungen hat zu einer Zeit, wo das nicht in war, ist er halt auch nicht so wirklich ernst genommen worden. Wenn er jetzt Franzose gewesen wäre oder ein amerikanischer Liedermacher, dann hätte man den ganz anders da wahrgenommen. Ne?
Aber er ist ja in Frankreich, war er ja ein Superstar. Die Franzosen haben ihn geliebt.
Ja, tatsächlich war er in Frankreich, glaube ich, erfolgreicher als in Deutschland zeitweise. Ne?
Stimmt.
Ja.
Wobei jetzt, ich freue mich einfach auch für seinen späten Erfolg, ne? Jetzt, also die Hütte war voll in Hannover, über 7000 Zuschauer, da war kein einziger Platz mehr frei in der Arena. Also wirklich toll. Und die ganze Tournee läuft halt auch so, ne? Also das ist wirklich noch ausverkauft bei ihm.
Was in heutigen Zeiten ja schon eine Kunst ist,
du,
ne? Also
in der Tat. Es gibt
sehr, sehr viele, die sehr viel Probleme haben oder wo die Tourneen gleich abgesagt werden, ne? Weil es nicht mehr läuft.
Ja, man muss da natürlich fairerweise sagen, dass das Konzert auch eine Verlegung war. Also das waren schon Tickets von 2019 vor Corona. Aber nichtsdestotrotz, es gab ja noch ein bisschen was an der Abendkasse und die sind also auch alle weggegangen. Ne? Aber du hast natürlich recht, in der jetzigen Zeit ist es für fast jeden Künstler schwierig, eine volle Hütte zu haben. Ne? Also auch bei Künstlern, die vor Corona oder vor Ukraine oder vor dieser ganzen Weltsituation, wie wir sie jetzt haben, noch ein Quotengarant waren oder auch ein Garant für volle Häuser, selbst die tun sich heute schwer. Ne? Gut, aber das ist eine Phase, die wir alle überstehen müssen und die wir auch hoffentlich alle gut überstehen werden. Und dann gebe ich einfach auch die Hoffnung nicht auf, dass es auch wieder andere Zeiten geben wird. Ich glaube da ganz fest dran.
Hast du noch eine Frage, Christian?
Ja, ich könnte jetzt auch noch 20 Stunden weitermachen, aber irgendwann
so wie der Boxkampf.
Aber irgendwann müssen wir mal zum Ende kommen. Ich bin auch gespannt, ob sie wirklich eine C-Lizenz hat. Also. It's
good. Dann kommen wir zu den Lügen und Wahrheiten. Mein Gedächtnis ist auch schon nicht mehr das Beste, aber an die C-Lizenz kann ich mich erinnern, an das Eishockey, dass du angeblich Eishockey spielen würdest. Ach, und dass du noch niemals in New York warst.
New York warst.
Genau, also ich würde jetzt mal tippen, C-Lizenz ist klar, du hast die, das ist ja schon mal logisch. Und dann würde ich sagen, es stimmt nicht, dass du früher Eishockey gespielt hast und du warst tatsächlich noch nie in New York. Das wäre mein Tipp.
Und du, Christian?
Ich glaube, dass du noch nie in New York warst.
Stimmt. Beide recht. Ich war noch nie über den großen Teich.
Ah, noch gar nicht mal in der USA?
Naja, doch. Also ich war schon mal in der Karibik, also rüber sozusagen rübergeflogen bin ich schon mal. Ja. Und in der Karibik, weil ich dort gearbeitet habe, für so ein Format für ProSieben. Aber ich war in dem Sinne, ich war wirklich noch niemals in New York. Und generell, also Nordamerika, Südamerika, leider nicht. Also das hat sich irgendwie noch nie ergeben, aber es ist auf jeden Fall noch ein Ziel.
Ich wollte schon sagen, jetzt brauchst du auch nicht mehr hin.
Stimmt. Also im Moment ist es jetzt auch nicht so prickelnd. Gut, zu den Zeiten, als dann noch so ein anderer Typ Präsident war, wäre ich auch nicht wirklich rübergeflogen. Ja. Aber gut, ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jährchen vor mir und wir haben dann halt echt geplant, weil wir ja auch so große Elvis-Fans sind. New York und dann halt irgendwie schon auch, da muss man ein paar Tage einplanen und dann auch da irgendwie so ein Campervan und dann mal so ein bisschen durch so quasi von der Ostküste rüber zur Westküste mit einem kleinen Schwenker über Las Vegas. Mal gucken so. Also genau, das ist ein größerer Schwenker, aber auf jeden Fall so. Ein etwas größerer Schwenker, genau. Und natürlich auch mal zu Graceland und so, das wäre schon toll. Und Memphis und Sun Studios und sowas halt alles. Ne? Das ist schon so ein Traum noch von mir. Aber da habt ihr recht, also Eishockey habe ich in der Tat gespielt als Jugendliche. Habe ich mich wahrscheinlich verraten, eben als ich von der Eishalle so geschwärmt habe. Ne? Also,
du bist die Einzige, die die Tetti-Halle in Eschweiler.
Ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr, auf jeden Fall von früher. Aber in der Tat, in dieser legendären Eishalle, in der du beim Breakdance kurz verkackt hast, um das mal so zu sagen,
habe ich Eishalle gelesen. Du musst Salz in die Wunde streuen.
Oh nein, du hast nicht gemeint.
Das hättest du auch mir werden können.
Nee, früher, ich mochte das, mein erster Freund hat Eishockey gespielt, der hat da wirklich in der Mannschaft gespielt und ich habe dann da beim Training mitgemacht und es gab so eine Just-for-Fun-Mannschaft, wo wir wirklich auch richtig gespielt haben. Ne? Das war auch mega. Also Schlittschuhlaufen sowieso fand ich toll. Hab viel Spaß gemacht.
Aber Moment, dann hast du jetzt dreimal die Wahrheit erzählt. Du hast eine Rennlizenz, du hast Eishockey gespielt und du warst noch niemals in New York.
Ach scheiße, stimmt ja.
Du bist so aufmerksam heute. Stimmt, ich habe das jetzt auch so einfach zur Kenntnis genommen.
Oh mein Gott.
Das ist super. So, Michaela.
Du bist halt ein sehr ehrlicher Mensch, das kann man auch machen.
Du weißt, was das bedeutet. Du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen.
Ich war noch niemals in New York. Ja, das war ja noch nicht mal gelogen.
Stimmt.
Dann hätte ich sagen müssen, ich war schon dreimal in New York. Oh mein Gott, ey.
Stimmt.
Blond.
Aber schön, dass es mir auch nicht aufgefallen ist.
Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Oh mein Gott. Ja, schön. Du, Thomas, das war ja nur ein Test, weißt du? Ich wollte dich nur mal testen, ob dir das
auch. Ja, genau, ja.
Dass ich dreimal die Wahrheit gesagt habe. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ich glaube, wir müssen aufhören.
Die drei Affen hier.
Und die dritte kriegt einen Nachflash. Oh mein Gott. Einmal durchatmen, bitte. Ja, es war auch, ich fand es auch total schön mit euch. Noch irgendwelche Fragen? Das ist mir ja noch nie passiert.
Ja.
Das ist wirklich lustig. Ich war noch niemals in New York. Ja, nee, ist ja keine Lüge in dem Sinne. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben und schön, dass es dir aufgefallen ist, Thomas, bevor jetzt die ganzen entbosten Fanbriefe kommen und sagen, seid ihr eigentlich völlig doof, ihr drei? Ihr habt ja gar nichts gemerkt.
Ja.
Wenigstens einer, der mitdenkt.
Ja, der Thomas ist der, der die Mitschüler verpetzt hat, wenn sie auf dem Klo geraucht haben. Ich weiß was.
Nee, aber du, ich fand ja die Auflösung jetzt total lustig. Ich finde es jetzt wirklich voll lustig. Ja. Das hattet ihr, glaube ich, auch noch nie, oder?
Das haben wir noch nie, ja.
Schönen Abend, ne?
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Duisburg.
Und tschüss mit dir.
Dito, ich fand's auch total lustig. Gute Nacht.
Gute Nacht. Wir sehen uns am 8. November. in Duisburg.
Super. Live und in Farbe.
So, wie man hört, hatten wir eine Menge Spaß bei der Aufnahme und wie immer spielen wir euch jetzt noch einen Song von Purwin Unkova und zwar von unserem letzten Album 5 ist gleich 2 plus 3 plus 4 mal 12 Inch haben wir den Song für etwas mehr im 12 Inch Mix ausgesucht. Viel Spaß damit.
Was mir ist. Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.